Ich verrate euch heute Abend hier und jetzt ein kleines Geheimnis. Kostet nichts extra, keine Sorge. Ich bin ein Weihnachtsmann. Natürlich keiner aus Schokolade, auch wenn meine Frau immer wieder zu mir sagt, sie findet mich süß. Und auch keiner mit Schlitten und Rentieren, obwohl ich zugegebenermaßen eher Schlitten fahre als Ski. Und ich bin auch keiner, der am Nordpol wohnt, obwohl ich wirklich gerne mal die Nordlichter mit eigenen Augen so ganz aus der Nähe sehen würde. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Ich bin ein Weihnachtsmann, weil ich das ganze Jahr über Weihnachtslieder höre. Das finden manche ziemlich befremdlich, aber Freue dich Welt von Isaac Watts, boah, das ist ein Lied, das kann ich mir das ganze Jahr über anhören. Oder Welcome to Our World von Michael W. Smith, ich weiß nicht, wer das kennt. Go Tell It on the Mountain natürlich. Ich finde diese Lieder einfach schön, das sage ich ganz ehrlich. Und vor allem die Texte so gut und so wichtig, dass ich sie nicht nur ein paar Wochen im Jahr hören mag. Ich für mich, und ich denke, das könnte jeder tun, könnte diese Lieder das ganze Jahr über hören und tue das auch und lege deshalb auch im Juni mal so eine Weihnachts-CD in den CD-Spieler und höre mir das an. Das geht mir in der CD noch ganz gut. Ich glaube, mit Spotify ist man da relativ schnell in so einer Blase gefangen und kriegt nur die aktuellen Sommerhits. Aber mit CD kriege ich das ganz gut hin. Und deshalb gehöre ich auch nicht zu den Leuten, die am 25. Dezember schon den letzten Keks vernaschen und am 26. dann zusammen mit dem Geschenkpapier alles andere, was zu Weihnachten gehört, schon wegräumen. Und deshalb traue ich mich auch heute Abend nochmal Weihnachten aus der Kiste zu packen. Ich hoffe, das ist okay. Als Cornelia mich gefragt hat vor einigen Wochen, ob ich heute Abend im Gottesdienst zum Jahresende predigen könnte, war ich eigentlich schon kurz davor, ihr abzusagen, weil eigentlich kann ich mit Jahresendgottesdiensten so nicht so wirklich was anfangen. Und dann kam ich hier in den Raum rein und sah das Banner hängen, was jetzt leider schon abgehängt ist, aber dieses Hashtag Jesus Banner. Und in dem Moment wusste ich, worüber ich predigen soll heute Abend. Hashtag Jesus. Unter diesem Motto ging es im Advent und auch an Heiligabend um die vier Titel oder die vier Namen, die der Prophet Jesaja dem zukünftigen König und Herrscher Israels zugeschrieben hat. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Wir lesen von diesen vier Namen in Jesaja 9. Und für mich gehören zu diesen vier Titeln, zu diesen vier Namen noch ein fünfter, den wir auch im Buch Jesaja finden. Und das gleich dreimal. Nämlich in Kapitel 7, Vers 14 und dann im Kapitel 8 auch noch zweimal. Die Ankündigung eines Kindes mit großer Bedeutung für das Volk Gottes, die erstreckt sich nämlich über mehrere Kapitel bei Jesaja. Das ist nicht nur das Kapitel 9, sondern das fängt schon in Kapitel 7 an und geht bis zum Kapitel 12. Wer Spaß hat, kann das ja morgen, wenn wir alle frei haben, mal in Ruhe nochmal nachlesen. Und ich lese uns einen kurzen Abschnitt aus Jesaja 7, und zwar die Verse 10 bis 14 aus der Guten Nachricht Bibel. Das ist sozusagen die erste Stelle, von diesem besonderen Kind die Rede ist. Da lesen wir, der Herr ließ dem König Ahas sagen, fordere doch als Bestätigung ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott, ganz gleich, ob aus der Totenwelt oder aus dem Himmel. Ahas antwortete, ich verlange kein Zeichen, ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja, hört, ihr vom Königshaus, es reicht euch wohl nicht, dass ihr den Menschen zur Last werdet. Müsst ihr auch noch die Geduld meines Gottes auf die Probe stellen? Deshalb wird der Herr von euch von sich aus ein Zeichen geben. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird sie Immanuel nennen. Es geht mir heute Abend um diesen Namen, Immanuel. Je nachdem, wer seine Bibel dabei hat und vielleicht mitgelesen hat, es geht im Dunkeln vielleicht nicht ganz so gut heute Abend, aber der wird feststellen, dass es da ganz unterschiedliche Schreibweisen gibt. mit so zwei kleinen Punkten über dem E, ohne zwei kleine Punkte über dem E, mit El, Bindestrich El am Ende. In der Zürcher Bibel habe ich das gefunden. Ist aber völlig egal, dieser Name bedeutet immer das Gleiche. Immanuel, Immanuel. Im bedeutet mit, Anu heißt uns oder unser und El ist Gott. Um diesen Namen soll es heute Abend gehen. Mit uns Gott. Oder wenn man es umstellt, Gott ist mit uns. Für uns, die wir die Bibel auf Deutsch lesen, geht so ein Name, Immanuel, vielleicht zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder raus. Dieses Kind könnte für uns genauso gut Ingo oder Veronika heißen, weil wir mit dem Namen Immanuel so erstmal gar nichts anfangen können. Zu Beginn dieser Predigtreihe, Hashtag Jesus, hat Pastor Manuel Neb in die Runde gefragt, wer denn die Bedeutung seines eigenen Namens kennt. Ein paar habe ich auch wiedererkannt auf der Aufnahme, die sich da gemeldet haben. Mutig, mutig. Vielleicht weiß gar nicht jeder die Bedeutung seines Namens. Noch interessanter fände ich aber, mal rumzufragen, wer denn die Bedeutung des Namens von seiner Vorderfrau oder seinem Hintermann kennt. Ich glaube, den kennen die allerwenigsten. Man beschäftigt sich vielleicht noch mit dem einen, aber Bedeutung von Namen, das ist überhaupt nicht mehr so unsere Welt, glaube ich. Dabei sollte man, wenn es um biblische Namen geht, gerade bei denen, die auf EL oder JA enden, genauer hinschauen. Es lohnt sich. Da gibt es ja eine ganze Reihe. Daniel, Michael, Samuel, Israel natürlich, Raphael, Nathanael. Es hat immer irgendwas mit Gott zu tun. Und da lohnt sich mal nachzufragen, was heißt denn das eigentlich? Immanuel, Gott ist mit uns. Das ist vergleichbar vielleicht mit unserem deutschen Namen Gottlieb, Gottlieb Daimler, wir kennen den, oder Gotthilf Fischer, war ja auch mal eine Weile ganz, ganz in, ganz beliebt, oder Traugott, ja, da hat man sofort eine Assoziation, anders als bei Immanuel. Gotthilf, da hört man schon Gott hilft oder hilf mir Gott, so in die Richtung. Mir fällt da bei solchen aussagekräftigen Namen immer Friedensreich, Hundertwasser, Regentag, Dunkelbund ein. Wusstet ihr, dass der so einen langen Namen hat? Regentag, Dunkelbund, das war mir neu, musste ich auch erstmal lesen. Aber wenn man das hört, man hat sofort Assoziationen und fragt sich, was ist denn das für ein Name? Was hat der sich denn dabei gedacht? Oder was haben die Eltern sich dabei gedacht? Die haben ihn ja Friedensreich genannt und, nein, nicht Hundertwasser, aber sowas Ähnliches. Und den Dunkelbund und den Regentag, den hat er sich dann noch als Künstlernamen dazugegeben. Was hat er sich dabei gedacht? Ich war mal in einem Projekt unterwegs. Da hatten wir einen aussichtsreichen Kunden in Saudi-Arabien und zwei von meinen Kollegen mussten dahin fahren und diesem aussichtsreichen Kunden unser Projekt vorstellen. Und die Maßgabe war aber, wenn die da auftauchen, die sollten alles streichen in der Dokumentation, wo Christ Church stand. Unser Projekt war nämlich damals, der Hauptentwicklungsstandort war Christ Church in Neuseeland. Und das ist ja vor einigen Jahren in Nachrichten gewesen mit dem großen Erdbeben. Und meine Kollegen, die mussten alles in der Dokumentation streichen, wo Christchurch stand. Die wollten das in Saudi-Arabien nicht haben. Dabei war das einfach nur der Stadtname. Es hat keine tiefere Bedeutung gehabt. Aber Christ und Church in Saudi-Arabien, das geht ja wohl gar nicht. So müssen wir uns das vorstellen. So ein Name, der so richtig einen aufregt, einen stutzig macht, einem die Sprache nimmt, einen befremdet. Im 8. Kapitel Jesaja, da lesen wir, dass der Jesaja seinen eigenen Sohn schnelle Beute rasch geraubt nennen soll. Boah, der Sohn wollte ich nicht sein. Ja. Da kriegt man jede Menge Fragen, glaube ich. Und so ein Name ist Immanuel. Hä? Gott ist mit uns? Was heißt das? Was soll das sagen? Wir lesen in unserem Text, dass Gott dem König Ahas ein einmaliges Angebot macht. verlange irgendein Zeichen von mir, damit du mir glaubst, was ich dir sage. Okay, das ist nur ein Wunsch, nicht drei Wünsche, aber dafür ist das Angebot echt, nicht nur ein Märchen. Ich habe keine Ahnung, was den Ahas dazu bewogen hat, diesen Blankoscheck, den er in seinen Händen hält, zu zerreißen, zu sagen, passt schon, alles gut. Ich denke, das ist einfach nur dumm und grob fahrlässig. So ein Angebot von Gott, such dir irgendein Zeichen aus und er sagt, boah, du, lass stecken, passt schon. Aber Gott lässt sich diese Chance, zu Ahas zu reden, nicht nehmen und gibt ihm ein Zeichen seiner eigenen Wahl. Und zwar ein Kind mit einem besonderen Namen. Immanuel, Gott ist mit uns. Und mit diesem Stutzigmach- und Wachrüttelnamen soll das Kind den König und das Volk bei jeder passenden oder auch unpassenden Gelegenheit daran erinnern, dass die politische Situation zwar verfahren aussieht, aber mit Gott an seiner Seite noch lange nicht verfahren ist. Gott will ihm sagen, nicht nur einmal, sondern permanent durch dieses Kind, was da geboren werden soll und Immanuel heißen soll, halt doch einfach mal die Füße still und versuch das Problem, was du offensichtlich hast, nicht gleich wieder auf dieselbe Art und Weise zu lösen, wie du es gewohnt bist, wie du es immer tust, sondern denk daran, Gott ist mit dir. Die Lösungsmenge ist größer, als du denkst. Was dir aussichtslos, ausweglos oder alternativlos erscheint, das ist doch bei Gott kein Hindernis. Wenn im Arbeitszeugnis steht, wenn man so den Job wechseln will, im Rahmen seiner Möglichkeiten hat Thomas dieses oder jenes Projekt begleitet, das heißt meistens nichts Gutes. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Da steht doch zwischen den Zeilen irgendwie, boah, mehr ging irgendwie nicht. Aber mit Gott ist das anders. Seine Möglichkeiten sind unbegrenzt, da ist kein Rahmen, kein Limit. Wenn wir am Ende sind, dann ist Gott überhaupt erst am Anfang. Und deshalb sage ich als Weihnachtsmann, Immanuel, Gott ist mit uns. Dieser Name ist Musik in meinen Ohren. Hört ihr es auch? Gott mit uns, das ist aber mehr als nur ein Name, es ist auch mehr als ein Kind. Nun heißt diese Predigtreihe Hashtag Jesus oder Jesus und deshalb müssen wir jetzt mal 700 Jahre Geschichte überspringen. Die politische Situation für das Volk ist nach wie vor genauso verzwickt. Die Großmacht heißt zwar inzwischen nicht mehr Assyrien, sondern Rom, aber die Optionen, die sich dem König stellen, sind im Grunde immer noch die gleichen. Entweder sich der Großmacht fügen oder Widerstand leisten. Natürlich alles im Rahmen der Möglichkeiten. Und in diese Zeit hinein wird ein Kind namens Jesus geboren. Als junger Mann zieht er durchs Land und lehrt die Menschen auf eine Weise, wie man es schon lange nicht mehr in Israel gehört hatte. Er rief zu einer Umkehr auf von Machtfantasien, von Großkotzigkeit, von Geldverliebtheit, von Rücksichtslosigkeit. Und mehr noch, er heilte die Menschen von ganz verschiedenen Krankheiten und in ganz verschiedenen Situationen. Und mehr noch, Jesus konnte Sünden vergeben und den Menschen zu einem Neustart verhelfen. Auf einmal war nichts mehr aussichtslos oder alternativlos. Der Evangelist Matthäus deutet diesen Jesus als Erfüllung dieser Ankündigung des Propheten Jesaja. Und er schreibt in Matthäus 1, Verse 22 und 23, dies alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Und dieser Prophet ist eben Jesaja. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den werden sie Immanuel nennen. Das bedeutet übersetzt, Gott mit uns. Bam! Hashtag Jesus. Was da passiert, das ist von größerer Bedeutung, als es vielleicht auf den ersten Anschein, wie es auf den ersten Anschein wirkt. Dieser Jesus, das ist der gleiche wie der Immanuel, von dem Jesaja geredet hat. soweit wir heute wissen, ist Jesus nie Immanuel genannt worden, weder von seinen Eltern noch von seinen Geschwistern noch von sonst irgendjemandem. Aber darum geht es Matthäus überhaupt nicht. Matthäus will sagen, durch Jesus ist Gott auf einmal ganz buchstäblich mit uns. Nicht nur irgendwie abstrakt und als wohliges Gefühl, auch nicht nur als Feuersäule und Rauchsäule oder als Dornbusch oder als Stiftshütte oder als Tempel. Gottes Gegenwart hat eine völlig neue Qualität bekommen, eine völlig unerwartete Qualität, eine völlig andere Dimension. Der Schöpfer hat sich verbunden mit dem Geschaffenen. Das Unendliche hat sich verbunden mit dem Endlichen. Das Heilige hat sich verbunden mit dem Gewöhnlichen. In Jesus ist Gott so eine Verbindung eingegangen, die niemand hier im Raum, würde ich mal behaupten, die niemand hier im Raum so erwarten würde oder sich auch nur vorstellen kann oder überhaupt nur erklären kann. Ich kann es jedenfalls nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war auch im ersten und zweiten Jahrhundert nach der Geburt von Jesus nicht anders. Was wurde da alles gesagt und geschrieben? Gott ist nur zum Schein geboren und nur zum Schein gestorben. Er hat nur so getan, als würde er essen und trinken und aufs Klo gehen. Darüber hat man sich damals Gedanken gemacht. Wie kann das sein? Wenn das Gott ist, Gott auf dem Klo? Es sah nur so aus, als wäre er ein Mensch. Aber er war nicht wirklich Mensch. Aber jeder Versuch, diese Verbindung kleinzureden oder wegzudiskutieren, ist von den Aposteln und den Kirchenvätern mit deutlichen Worten abgelehnt worden. Nein, das Wort wurde Fleisch, ganz echt, ganz wirklich und nicht nur zum Schein. Und das war deshalb so wichtig, weil damit die Erlösung zusammenhängt. Weil wenn Jesus am Kreuz nur zum Schein gestorben ist, was ist dann mit uns? Was ist dann da passiert? Ich schätze die Lieder von Lothar Kosse sehr. Da singen wir in einem Refrain, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ihr kennt das Lied bestimmt auch. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Als Weihnachtsmann muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da so meine Mühe habe mit diesem Lied. Ich will da keinen Hermann drum machen und ich singe das Lied trotzdem mit. Aber für mich bedeutet Immanuel, dass sich Jesus auch mit dem Staub der Welt vereint hat. Immanuel heißt für mich das Gegenteil von hoch über dem Staub der Welt. Er steht nicht über dem Staub der Welt, sondern trägt ihn an seinen eigenen Füßen. Und das hat, er hat das ein für alle Mal deutlich gemacht, dass wir keine Laborratten sind, mit denen man irgendwie rumexperimentieren kann oder auch nur beobachten kann, wie die so rumlaufen. Gott hat nicht irgendwie so einen Schutzanzug an. Ich glaube, ich habe da so ein Bild in meiner Präsentation auch drin. Gott hat nicht einen Schutzanzug an, mit dem er irgendwie auf Distanz bleibt von all dem, was irgendwie gefährlich an Strahlung oder Bakterien oder so sein könnte. Gott legt diesen Schutzanzug ab, wenn er ihn überhaupt je anhatte, und kommt in diese Welt. Das ist das beste Bild, was mir eingefallen ist, um dieses Ereignis Immanuel, Gott mit uns, und zwar ganz real, irgendwie für mich greifbar zu machen. Gott ist diese Welt, unsere Welt, nicht gleichgültig. Er hat sie nicht abgeschrieben, so wie man ein Auto abschreibt und zur Schrottpresse bringt. Nein, Gott will mittendrin sein. Und er geht die extra Meile, die wir selbst oft nicht bereit sind zu gehen. Gott lässt in seinem Bemühen, uns Menschen zu erreichen, nichts, aber auch wirklich gar nichts, unversucht, kein Limit. Immanuel, Gott mit uns, ist in einer Art und Weise Wirklichkeit geworden, die, wie wir es uns nicht hätten träumen lassen. Aber so ist Gott. Er übererfüllt. Er macht ein Versprechen, eine Ansage, eine Verheißung und er übererfüllt. Er übertrifft unsere Erwartungen. Er übertrifft alle Erwartungen. Und er findet Mittel und Wege, die wir weder gefunden hätten, noch gehen würden, selbst gehen würden. Aber er geht sie. Er geht diese letzte Meile auf uns zu. Und das bringt mich unmittelbar zu meinem dritten Punkt. Gott mit uns, das ist auch mehr als nur Nähe. Wenn ich morgens mit dem Bus oder auch mit der neuen elektrischen Schönbuchbahn, sie fährt ja endlich wieder, zur Arbeit fahre, dann sind zu dieser Zeit jede Menge Schüler mit mir zusammen unterwegs und auch ein paar Kollegen und alle möglichen anderen Leute. Da geht es manchmal dicht gedrängt zu. Manche haben das gleiche Ziel wie ich. Aber sind sie wirklich mit mir? Oder wenn ich mich einreihe in die Frühaufsteher, die schon vor Morgengrauen vor den Toren eines Geschäfts kampieren, vielleicht sogar oder einfach nur so warten, um dann die Ersten zu sein, wenn die Türen sich öffnet und das iPhone zu ergattern als allererster oder irgendein Schnäppchen am Black Friday oder auch nur Sommerschlussverkauf, wie es früher mal hieß, dann sind eine Menge Leute mit mir da unterwegs. Und viele von denen, oder manche von denen haben vielleicht sogar den gleichen Grabbeltisch als Ziel. Aber sind sie wirklich mit mir? Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Wenn Gott zusagt, dass er mit uns sein will, dann meint er damit nicht nur einfach räumliche Nähe. Er will damit nicht nur sagen, wenn du bei GPS irgendwie guckst, unsere Koordinaten, die werden mehr oder weniger die gleichen sein. Unmittelbare Nähe ist toll und das Gefühl von Alleinsein ist schrecklich. Deswegen ist das schon eine großartige Zusage, Gott mit uns. Aber die Tatsache, dass Gott in Jesus diesen unfassbaren Schritt geht und Mensch wird, sich verbündet mit uns in einer Art und Weise, wie ich es nicht erklären kann, das zeigt meines Erachtens, dass Gott mit uns vor allem ein Gott für uns ist. Es hat ihn ja niemand gezwungen, Mensch zu werden. Das war seine eigene Idee und es war seine eigene Entscheidung, diesen Schritt zu gehen. Und der war bestimmt nicht leicht, dieser Schritt. Und den hat er auch, diese Entscheidung, diesen Schritt zu gehen, hat er nicht leichtfertig getroffen. Aber er hat ihn getroffen, weil er es für notwendig hielt. Er sieht unsere Not und will sie unbedingt wenden. Und dafür ist er bereit, einen hohen Preis, einen sehr, sehr hohen Preis zu zahlen. Und nicht nur zum Schein, sondern in echt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Mensch geworden ist. Gott ist mit uns, weil er für uns ist. Gott ist für uns, und das glaube ich, weil er in Jesus mit uns ist. Mensch geworden ist. Das macht man nicht einfach nur so. Gott ist für uns ohne Wenn und Aber. John Wesley, der englische Erweckungsprediger und Theologe und auch Gründer der Bewegung der Methodisten, wurde bereits zu seinen Lebzeiten gepriesen als besonders geschätzter Mann Englands. Am 2. März 1791, seinem Todestag, öffnete John Wesley ein letztes Mal seine Augen und sagte zu denen, die um sein Sterbebett standen, das Beste von allem ist, Gott ist mit uns. Und dann schloss er seine Augen und verstarb. Das Beste von allem ist, Gott ist mit uns. Diese Worte finden sich auch auf einem Gedenkstein, der im Chorraum von Westminster Abbey aufgestellt ist. Das Beste von allem ist, Gott ist mit uns. Wenn wir das alte Jahr heute Abend ausklingen und das neue beginnen, ja sogar ein neues Jahrzehnt beginnen, dann lasst uns das doch mit der Gewissheit tun, dass der mit uns Gott Mittel und Wege hat, um uns persönlich zu begegnen und auch mit uns unterwegs zu sein. Vor allem dann, wenn wir im Rahmen unserer Möglichkeiten am Ende sind, wenn wir alles ausgeschöpft haben, wenn die Lasten schwerer werden und die Schritte kürzer. Ich weiß nicht, was jeder und jede so an Ballast gerade mit sich herumträgt und vielleicht auch, sehr wahrscheinlich auch, in das nächste Jahr mitnimmt. Aber ich weiß und kann dir sagen, Gott ist mit uns und Gott ist für uns. Und ich hoffe und bete, dass du in den kommenden Wochen und Monaten viele, wirklich viele Immanuel-Momente hast. Situationen und Begegnungen, an die du dein persönliches Hashtag Jesus dran kleben kannst, wo du sagen kannst, ja, da war Jesus tatsächlich da, da war Gott bei mir. Da habe ich erlebt, dass er mit mir schwere Schritte geht, durch den Staub der Welt, zum Arbeitsamt, zum Scheidungsrichter, zum Finanzamt, zum Verwaltungsgericht, vielleicht zum Chef, der gerade sauer ist, vielleicht zum Klassenlehrer, was auch immer es ist. Dass du erleben kannst, Gott ist da, Gott ist bei mir. Dein persönliches Hashtag Jesus, das wünsche ich dir für 2020. Dass du erleben kannst und bekennen kannst, dass Gott da war und dich nicht alleine gelassen hat, sondern eingeschritten ist, gesprochen hat, geheilt hat und vergeben hat. Amen.